Manacled, Kapitel 28, Rückblick 3. März 2002. Moody ließ hier ausrichten, dass Cerys Freitag am späten Nachmittag im Spinner's End sein würde. Hermine machte sich fertig und hoffte, dass es eine leichtere Unterhaltung als die mit Minerva sein würde. Sie und Cerys hatten während des Krieges eine Art Freundschaft entwickelt. Es hat damit angefangen, dass sie nach Dumbledores Tod vor seiner Tür aufgetaucht ist und ihn gefragt hat, ob er sie im Tränkemachen unterrichten könnte. Während der Jahre, als Hermines Beziehung mit den anderen Ordensmitgliedern immer angespannter wurde, haben sie an ihrer gleichen Verbitterung ihrer Gesellschaft Gefallen gefunden. Nicht, dass sie sich wirklich nahe standen. Keiner von ihnen hatte Zeit, mit irgendjemandem befreundet zu sein. Sie zeigten sich lediglich ihren gegenseitigen Respekt mit kleinen Gesten. Cerys, indem er Hermine nicht während der Ordenstreffen beleidigte, so wie er alle anderen beleidigte, und Hermine, indem sie die niemals endenden Verdächtigungen von Harry und den anderen darüber, ob Cerys tatsächlich auf der Seite des Ordens war, da sie nicht am Gewinnen waren, beendete. Als Hermine bei Cerys Haus ankam, sah sie, dass die Tür für sie angelehnt war und Cerys in der Küche am Brauen war. Das dampfende Zimmer war eine Beleidigung für die Sinne. Zaubertränkebrauen hat Hermine den zwanghaften Drang verschafft, Gerüche zu identifizieren. Die Luft war dick mit dem kombinierten Aroma von gekochten Kräutern und Tinkturen. Beißende und süßliche Schafgarbe, die Muffigkeit von getrocknetem Löwenzahnblüten, die mineralische Bitterkeit von zermahlenen Wurzeln und das Brennen und die Sandigkeit von erschwinderen Eierschalen, die sie fast in der Luft schmecken konnte. »Irgendetwas Neues?«, fragte sie, nachdem sie ihn mehrere Minuten dabei beobachtet hatte, wie er über einen Kessel gebeugt dastand. »Offensichtlich«, antwortete er mit einem abfälligen Ton, als er einen Tropfen Akromantula-Gift hinzufügte. Der Trank stieß eine gelbe, saure Wolke aus, und Cerys ging mit einem irritierten Zischen einen Schritt zurück, um den Dampf aus dem Weg zu gehen. Hermine schaute kurz über die Zutaten, die ausgebreitet dalagen. »Gibt es einen neuen Fluch?« »Allerdings, Dolohov hat sich dieses Mal selbst übertroffen. Einfach zu zaubern und hocheffektiv. Der Gegenzauber ist einfach, aber der Schaden tritt sofort ein. Sie werden anfangen, es bald in den Kämpfen zu benutzen.« »Welche Art?« »Ansteckende Säurebeulen.« Hermine presste ihre Lippen zusammen und sog scharf die Luft ein. Sie würde einiges an Forschung betreiben müssen, um sich vorzubereiten. Säurezauber waren bis jetzt kaum in den Schlachten aufgetreten, aber die Nachwirkungen von ihnen waren zerstörerisch und schwer zu heilen. Cerys fügte 4 Tropfen Mondtau hinzu und drehte sich dann zu ihr um, um sie anzuschauen. »Du hast 20 Minuten«, sagte er. Er fegte an ihr vorbei in das Wohnzimmer. Sie verweilte einen Moment länger, um den langsam köchelnden Trank zu untersuchen, bevor sie sich umdrehte, um ihm zu folgen. »Ich hörte, dass du dich selbst für die Sache opferst«, sagte er affektiert, aus dem Sessel, bevor sie sich hinsetzte. »Moody hat gesagt, dass du denkst, dass es ein seriöses Angebot ist«, sagte sie ausgeglichen. »Das ist wahr«, sagte er. Er bot ihr keinen Tee an. »Warum?«, fragte sie. Es gab keinen Grund dafür, beschämt zu sein. Sie wollte direkte Antworten. Nach so vielen Jahren des Krieges fand sie, dass Cerys kurze, direkte Fragen besser beantwortete als alle anderen. »Draco Malfoy dient niemandem«, Hermine wartete. »Natürlich dient er technisch gesehen dem dunklen Lord«, sagte er, während er eine abwehrende Handbewegung machte. »Aber das ist, weil es notwendig ist, nicht aus Loyalität. Seine Motivation ist persönlicher Natur. Was auch immer sein Motiv ist, er hat sich dazu entschieden, dass der Orden ihm besser dabei helfen kann, es zu erreichen, als der dunkle Lord.« Cerys machte eine Pause und fügte dann hinzu: »Er wird dem Orden gegenüber nicht loyal sein. Aber er wird ein genauso guter Spion sein, wie er ein Todesser ist.« »Ist es das wert, wenn wir ihm nicht trauen können?«, fragt Hermine. »Wir sind an einem Punkt angekommen, wo ich glaube, dass der Orden keine andere Wahl mehr hat. Oder was denkst du?« Hermine schüttelte ihren Kopf und umklammerte die Armlehnen ihres Stuhls. »Und ich glaube, er hat sich etwas verschätzt, als er sein Angebot gemacht hat«, fügte Cerys hinzu, als er kurz zu ihr blickte. »Wie das?« Nach dir zu fragen, war ein Fehler auf seiner Seite, sagte Severus, während er sie abschätzend ansah. Hermine blinzelte. Warum? Wie ich schon zu Moody gesagt habe, ich habe beobachtet, dass Draco irgendeine Art Faszination mit dir hatte in der Schule. Versteh mich nicht falsch. Ich behaupte nicht, dass es irgendetwas von Bedeutung war, geschweige denn etwas Ernstes. Jedoch bist du jemand gewesen, der ihm aufgefallen ist. Du kannst dieses Wissen vielleicht zu deinem Vorteil nutzen. Ich glaube nicht, dass er es bemerken wird. Er hat verlangt, mich zu besitzen. Ich glaube schon, dass er es merken wird, sagte Hermine. Ihre Kehle war wie zugeschnürt. Wenn er nur einen Körper zum Vögeln haben wollen würde, könnte er praktisch jeden haben, ohne großen Aufwand. Du bist kaum Helen von Troja, und selbst wenn du es wärst, hat er dich seit fast 6 Jahren nicht mehr gesehen. Und du warst es damals definitiv nicht. Ich bezweifle, dass er weiß, wie du momentan aussiehst. Den Groll, den er heutzutage mit sich rumträgt, lässt mich bezweifeln, dass eure akademische Rivalität noch ein Teil davon ist, sagte Snape mit einem Schnauben. Du bist nicht das Motiv für seinen Wechsel der Gefolgschaft. Sarahs Worte brachten Hermine in einen Zustand der gleichzeitigen Erleichterung und Verzweiflung. Sie wollte die Aufmerksamkeit von Draco Malfoy nicht, aber sie brauchte sie. Sie hatte plötzlich das Verlangen, wegen der schieren Unmöglichkeit ihrer Mission zu weinen. Das bedeutet also, dass seine Entscheidung, dich zu seinen Forderungen hinzuzufügen, eine Öffnung ist. Wenn du dich dazu entscheidest, sie zu nutzen, du könntest ihn loyal machen. Und wie? Indem ich ihn verführe? Fragte Hermine. Sie zog ihre Augenbrauen skeptisch in die Höhe. Indem du sein Interesse aufrecht erhältst, sagte Snape und verdrehte seine Augen, als ob sie dumm wäre. Du bist eine Hexe, die schlau genug ist, die interessant für ihn sein kann. Finde einen Weg in seinen Verstand, so dass er das haben will, was er nicht einfach nur von dir verlangen kann. Denn du wirst dein Interesse sicher nicht mit deinen weiblichen Reizen aufrechterhalten können. Snape lachte spöttisch, als er dies sagte. Männer wie Draco Malfoy sind zielstrebig, sodass sie leicht gelangweilt von etwas werden, das sie einfach bekommen können. Sex ist vermutlich eine der einfachsten Sachen, die er haben kann. Sogar Sex mit dir. Du wirst mehr als nur das sein müssen und du wirst es schaffen müssen, dass er es sieht. Hermine nickte knapp mit Gewissheit, die sie nicht verspürte, als Snape hinzufügte: Er wird einen erheblichen Vorteil über dich haben, was die Macht anbelangt. Da du jedoch seine Aufmerksamkeit hast, bedeutet das, dass du immer noch eine Karte in der Hand hältst, die es wert ist, gespielt zu werden. Nach fast 6 Jahren, in denen er die Chance hatte, alles zu verlangen, was er wollte, bist du diejenige gewesen, nach der er gefragt hat. Du wirst dieses Wissen vorsichtig benutzen müssen, wenn du die Dinge ausgeglichen machen willst oder ihn loyal machen willst. Malfoy ist nicht dumm, er wird es erwarten. Das wird er. Aber du denkst, dass ich es schaffen kann? Ihre Finger gruben sich in das Polster der Armlehnen, als sie Snapes Miene beobachtete. Versuchst du nach Komplimenten zu fischen, Miss Granger? Sagte er. Sein Ausdruck war kalt. Wir sind an einem Zeitpunkt des Krieges angelangt, wo ich denke, dass, egal was, es wert ist, versucht zu werden. Ich glaube, dass deine Chance, erfolgreich zu sein, sehr gering ist. Du hast zugestimmt, dich an einem unglaublich gefährlichen Zauberer zu verkaufen und im Gegenzug Informationen zu erhalten, der seine ganze Macht nur durch seine eigene beachtliche Intelligenz erhalten hat. Ein Zauberer, dessen aktuelle Motive ein Mysterium sind, sogar für die, die ihn schon ein Leben lang kennen. Er ist außergewöhnlich isoliert und sprunghaft, sogar für einen Todesser. Er ist nicht bis dahin gekommen, wo er jetzt ist, weil er leicht zu besiegen ist oder weil er leicht vorhersehbare Schwächen hat. Es herrschte eine lange Pause. Es schien so, als ob Snape keine weiteren Einblicke anzubieten hätte. Hermine fand sich von Neuem entmutigt. Sie verkauft sich selbst für ein Glücksspiel mit so vielen Möglichkeiten des Misserfolgs. Es würde höchstwahrscheinlich nutzlos sein. Sie würde es dennoch tun. Sie zögerte. Eine Frage drängte sich an die Oberfläche und sie hatte fast Angst, sie zu stellen. »Ist er«, stotterte sie und atmete tief ein. »Wie grausam, weißt du, wie grausam er ist?« Snape schaute sie mit undurchschaubaren schwarzen Augen an, bevor er wegschaute. Ich kenne ihn seit dem 5. Jahr nicht mehr besonders gut. Obwohl er ein Tyrann war, erschien er mir nie wie ein Sadist. Hermine nickte ruckartig. Sie fühlte sich wie benommen, als sie sich abwand, um zu gehen. Ich wünsche dir viel Glück. Du bist eine bessere Freundin, als Harry Potter es jemals verdienen wird. In Sarahs Stimme schwang ein Hauch Reue mit. Hermine stoppte und hob ihre Hand nach oben zu ihrem Hals. Sie fuhr sich mit dem Daumen über einen Moment ihren Schlüsselbein nach, bevor sie die Kette ihrer Halskette zwischen ihren Fingern drehte. »Ich mache das Ganze nicht nur für Harry«, sagte sie. Sarah schnaubte und sie schaute ihn verteidigend an. »Es gibt eine ganze Welt da draußen, die nicht einmal weiß, dass sie sich auf uns verlassen. Und außerdem, wenn wir verlieren, was denkst du, was ich dann für Chancen haben werde?« Er nickte kurz zustimmend. Sie verließ Spinner's End ohne ein weiteres Wort. Als Hermine wieder zum Grimmauldplatz zurückkehrte, ging sie ins Badezimmer und starrte ihr Spiegelbild an. Sie war dünn und sah müde aus. Ihre Haut war blass durch das fehlende Sonnenlicht. Ihre Züge waren kantiger, als sie es in der Schule gewesen sind, etwas anmutiger. Ihre hervorstehenden Wangenknochen ließen sie eleganter aussehen. Ihre Augen, nun, sie fand sie schon immer, dass sie ihre beste Eigenschaft waren, groß und dunkel, aber mit ausreichend Feuer in ihnen, sodass sie nicht zu naiv aussah. Ihre Haare blieben das Kreuz, das sie tragen musste. Immer noch buschig, aber es war in der Zwischenzeit lang genug, damit es immerhin etwas nach unten gehalten wurde. Sie behielt sie geflochten und nach hinten gesteckt, damit sie sie aus dem Gesicht hatte beim Tränkebrauen und Heilen. Sie ließ ihre Klamotten fallen und stieg in die Dusche. Das heiße Wasser, das auf ihre Haut prasselte, fühlte sich wie Sicherheit an. Sie wollte es gar nicht mehr verlassen, aber als sie sich von Kopf bis Fuß abgeschrubbt hatte, brachte sie sich selbst dazu, das Wasser abzustellen und aus der Dusche zu gehen. Sie benutzte einen schnellen Rasierzauber an ihren Beinen und unter den Armen und trocknete sich ab. Sie wischte den Dampf vom Spiegel und nahm ihren Körper, dem sie im Spiegelbild sah, kritisch unter die Lupe. Sie musste hoffen, dass Malfoys hauptsächliches Interesse an ihrem Verstand sein würde, denn sie war definitiv nicht Helen von Troja. Der Stress hatte ihre Kurven zerfressen. Sie war knochig und dünnhäutig. Sie hatte keine besonderen Mängel, aber im Allgemeinen fehlte es ihr an Weichheit an den Stellen, die Männer normalerweise gerne anfassen. Was den allgemeinen Sexappeal anging, war sie sicher nur mittelmäßig. Es war einfach keine Eigenschaft, über die sie jemals nachgedacht oder Zeit gehabt hatte, sie zu kultivieren. Sich darüber Gedanken zu machen, wie sie sexuell rüberkam, das schien nicht wirklich von dringender Bedeutung zu sein. Es war ihr nicht in den Sinn gekommen, dass der Krieg von ihr verlangen würde, sich anzubieten. Als Mätresse, als Hure, als Kriegpreis, an einen Todesser. Sie machte sich nicht die Mühe, sich um ihre Unterwäsche oder Kleidung zu kümmern, als sie sich anzog. Es hatte keinen Sinn, so zu tun, als hätte sie Tugenden oder Eigenschaften, die sie nicht hatte. Sie würde ohne Zweifel schrecklich darin sein. Zu versuchen, einen anderen Blickwinkel einzunehmen, würde vielleicht ihre Grenzen ausreizen und ihr Blatt offenlegen. Als sie sich vorbereitete, um zu gehen, schaute sie in den Spiegel und fummelte an der Kette um ihren Nacken herum. Sie zögerte, bevor sie sie unter ihrem Hemd hervorzog und auf das Amulett starrte, das daran hing. Der Anhänger von Asset. Eine winzige Krone saß über einem tiefroten Stein, ein Sonnenball, platziert zwischen zwei Hörnern. Es ist Hermine gegeben worden, als sie für kurze Zeit Heilkunst in Ägypten studiert hatte, bevor sie nach Europa zurückgekommen ist, um in Österreich weiter zu studieren. Sie nahm sie ab und steckte sie in eine abgenutzte Tasche unter ihrem Bett. Falls sie sterben sollte, würde Severus vermutlich wissen, was es war. Den Treffpunkt, den Malfoy eingegeben hatte, war in einer Ortschaft namens Whitecroft. Moody apparierte sie hin und dann, nachdem er mit seinem magischen Auge für eine Minute die Gegend abgesucht hatte, verschwand er mit einem weiteren Plop wieder. Sie fühlte sich instinktiv alleingelassen, sodass ihre Haut anfing, weh zu tun. Hermine lief den Schotterweg der Adresse entlang und sah sich auf dem leeren Grundstück um. Es war unauffindbar oder auch eine Zwischenstation, bevor sie zum eigentlichen Ort geführt wurde. Nachdem sie sich nervös umgesehen hatte, schluckte sie schwer und fand sich damit ab, dass sie warten musste. Auf der einen Seite des Weges stand ein Baumstumpf. Sie setzte sich dorthin. Nach einer weiteren Minute zog sie ein Buch hervor und hielt ihre Ohren auf jedes Geräusch gerichtet. Sie hatte 6 Seiten gelesen, als ein Geräusch zu ihrer Linken sie aufblicken ließ. Das Licht eines schwebenden Tores auf dem leeren Grundstück erschien plötzlich. Und mit ihr kam eine heruntergekommene Hütte ins Blickfeld. Draco Malfoy stand eingerahmt vom Licht in der Tür. Sie hatte ihn seit über 5 Jahren nicht mehr gesehen. Sie steckte das Buch zurück in ihre Tasche und lief nach vorne. Ihr Herzschlag wurde mit jedem Schritt schneller. Er war größer und breiter geworden. Die Überheblichkeit seiner Schulzeit war verblasst und durch ein kaltes Gefühl der Macht ersetzt worden. Eine tödliche Selbstsicherheit. Selbst nachdem sie die Stufen hinaufgestiegen war, überragte er sie noch. Er war mindestens so groß wie Ron, aber er fühlte sich größer an. Rons Größe wurde immer durch seine Schlankheit und Unbeholfenheit ausgeglichen. Malfoy nutzte jeden Zentimeter seiner Statur, als wäre es ein zusätzlicher Beweis für seine Überlegenheit, während er sie von oben herab anstarrte. Sein Gesicht hatte jede Spur von Jugendhaftigkeit verloren. Er war grausam schön. Seine scharfen, aristokratischen Züge waren von einem harten, unnachgiebigen Ausdruck geprägt. Seine grauen Augen waren wie Messer. Sein Haar, immer noch das blasse, weiße Blond, war nachlässig zur Seite gekämmt. Er lehnte sich lässig gegen den Türrahmen. Er ließ gerade so viel Platz, dass sie eintreten konnte, solange sie leicht gegen seine Gewänder streifte. Sie nahm den scharfen Geruch von Zedernholz im Stoff wahr, als sie an ihm vorbeiging. Er fühlte sich gefährlich an. Sie konnte den Hauch dunkler Magie um ihn herum spüren. Sich ihm zu nähern war, als würde man auf einen Wolf oder einen Drachen zugehen. Ihr ganzer Körper fühlte sich nervös an, als sie sich ihm näherte. Sie kämpfte gegen eine Art Angst an, die sich anfühlte, als würde sie sich einen Weg durch ihre Wirbelsäule bahnen. Ein Gefühl der Rücksichtslosigkeit umgab ihn. Er hatte Dumbledore im Alter von 16 Jahren getötet. Und das war nur der Anfang seines blutigen Aufstieges gewesen. Wenn man die Klinge eines Mörders in einen Menschen verwandeln würde, dann würde sie die Gestalt von Draco Malfoy annehmen. Sie starrte zu ihm auf. Sie nahm ihn in sich auf. Schön und verdammt. Ein gefallener Engel. Oder vielleicht der Engel des Todes? Es waren solche Klischees und dennoch trafen sie auf ihn zu. Wenn er hin- und hergerissen oder zwiegespalten sein sollte, dann ließ er es sich nicht anmerken. Er schien einfach nur grausam und freundlich und wunderschön. Malfoy, wenn ich es richtig verstanden habe, willst du dem Orden helfen? Sagte sie, nachdem sie in die Hütte gelaufen war und er die Tür hinter ihr zugezogen hatte. Sie kämpfte gegen den Impuls an, zusammenzuzucken oder sich zu schnell umzudrehen, als sie das Klicken hörte. Sie war alleine in einem Haus mit Draco Malfoy, an den sie sich verkauft hatte, im Austausch für Informationen. Den Beruhigungstrank, den sie genommen hatte, direkt bevor Moody sie hierher appariert hatte, wirkte kaum gegen die betäubende Furcht, die sich in ihr ausbreitete. Sie konnte es überall spüren, in ihrer Wirbelsäule und ihrem Magen, in ihren Händen und wie sie sich um ihre Kehle zusammenzog. So sicher, als ob es sie erwürgen würde. Sie straffte ihre Schultern und zwang sich dazu, den Raum langsam in Augenschein zu nehmen. Das Haus schien hauptsächlich aus einem großen leeren Zimmer zu bestehen. Es waren kaum irgendwelche Möbel zu sehen. 2 Stühle. Ein Tisch? Nichts anderes. Kein Bett. Du verstehst die Bedingungen, sagte er mit kalter Stimme, als sie ihn anschaute. Eine Begnadigung. Und mich. Im Austausch gegen Informationen. Beides. Jetzt und nach dem Krieg. Seine Augen funkelten mit einem Mix aus Grausamkeit und Genugtuung, als er dies sagte. Hermine wich nicht zurück. Ja. Ich gehöre von nun an dir. Moody sagt, er wird als Bonder fungieren, wenn du einen unbrechbaren Schwur brauchst. Sie versuchte, jegliche Bitterkeit aus ihrem Tonfall zu halten. Er grinste. Das wird nicht notwendig sein. Ich vertraue auf die hohen Gryffindor-Ideale, die du hast, wenn du es jetzt schwörst. Ich schwöre es. Ich gehöre dir. Du hast mein Wort, sagte sie sofort. Sie ließ sich keine Zeit, um zu zögern. Sie wünschte, sie könnte sich glücklich darüber fühlen, dass er ihr einen Ausweg ließ. Aber wenn sie jetzt den Krieg gewann, dann nur wegen ihm. Sie würde ihm etwas schulden. Sie würden ihm alle etwas schulden. Bis wir alle gewinnen, darfst du nichts tun, was meine Fähigkeiten, dem Orden zu dienen, beeinträchtigen würde, sagte sie. Ah ja, ich muss sicherstellen, dass du am Leben bist, bis das alles hier vorbei ist. Er grinste, als er sie von oben bis unten anschaute. Ich will, dass du es schwörst, sagte sie mit angespannter Stimme. Seine Augen funkelten, als er eine Hand über sein Herz legte. Ich schwöre es, sagte er mit aufgesetzter Stimme. Ich werde nicht deine Arbeit für den Orden beeinträchtigen. Er schnalzte leicht mit der Zunge. Oh, aber du misstraust mir, oder nicht? Du bist besorgt, dass das alles nur ein Trick von mir ist, um ein Stück von dir zu bekommen, bevor der Krieg vorbei ist und du stirbst. Er zog eine Augenbraue nach oben. Mach dir keine Sorgen. Als Zeichen meiner Aufrichtigkeit werde ich dich noch nicht anfassen. Immerhin habe ich so lange gewartet, um dich als meinen Preis zu bekommen. Ich kann mich noch ein bisschen länger zurückhalten. Er lächelte sie wölfisch an. Und währenddessen lasse ich dich mit meinen Informationen zu deinem heiligen Orden zurückrennen und ich werde mich deiner wundervollen Gesellschaft zufrieden geben. Wenn Malfoy versuchte, Hermine nervös zu machen, dann machte er seinen Job verdammt gut. Als ob der Gedanke an was auch immer für grausame Dinge er mit ihr vorhatte, denen sie zugestimmt hatte, nicht schon schlimm genug wäre, schien das hinauszögern und es zu fürchten noch viel schlimmer. Sie knirschte mit den Zähnen und zwang sich selbst dazu, zu atmen. Sie legte eine Hand hinter ihren Rücken und ballte sie fest zur Faust. Dann zwang sie sich dazu, ihre Finger langsam wieder zu öffnen. Sie stärkte sich. Sie klärte ihren Geist. Das war besser. Je länger er wartete, um zu handeln, desto länger hatte sie Zeit, sich seine Loyalität zu sichern. Einen Weg zu finden, ihn unter ihre Kontrolle zu bringen, bevor er genug von ihr hatte. Sie nickte kurz. Okay, das ist großzügig von dir. Er legte seine Hand wieder über sein Herz. Du weißt gar nicht, welche Freude es mir bereitet, das zu hören, sagte er mit gekünstelter Begeisterung. Hermines Augen verengten sich. Sie konnte ihn nicht verstehen. Seine wahren Motive entgingen ihr komplett. Sie hasste es, wie benachteiligt es sie machte. Aber, weißt du, sagte Malfoy plötzlich und sah nachdenklich aus, vielleicht solltest du mir etwas geben. Hermine starrte ihn an. Etwas, um mein kaltes Herz zu wärmen, sagte er, während er sie anzüglich angrinste. Eine Erinnerung, damit ich weiter motiviert bleibe. Was willst du? Sagte sie mit steifer Stimme. Sie fing an, gedanklich wahrscheinliche Möglichkeiten durchzugehen. Vielleicht wollte er, dass sie strippte oder ihm einen Blowjob gab. Sie hatte das noch nie zuvor gemacht. Sie würde bestimmt nicht gut darin sein. Oder er will auf ihr Gesicht kommen. Oder vielleicht wollte er, dass sie da stand und er sie verfluchen konnte. Oder vielleicht wollte er ihr einfach nur eine Ohrfeige geben, als Vergeltung für ihr drittes Schuljahr. Du scheinst nicht sehr begeistert, sagte Malfoy und richtete sich auf. Ich fühle mich wirklich gekränkt. Hermine hielt sich selbst davon ab, ihn boshaft anzufunkeln. Willst du, dass ich dich küsse, oder soll ich einfach nur dastehen und mich von dir verhexen lassen? Sagte sie in dem ernsthaftesten Ton, den sie zustande brachte. Malfoy stieß ein bellendes Lachen aus. Meine Güte, Granger, du bist verzweifelt. Ihr Kiefer spannte sich an. Ich bin hier. Ich hatte angenommen, dass das offensichtlich ist. Das stimmt, sagte er nickend. Nun, ich habe heute schon genug duelliert. Dann schauen wir mal, ob dein Mund noch etwas zu anderem gut ist, als nur zum Reden. Hermine hatte das Gefühl, sich gleich übergeben zu müssen, und der Ekel stand ihr wohl ins Gesicht geschrieben. Malfoy lächelte grausam. Küss mich, sagte er zur Verdeutlichung, als Beweis für deine Aufrichtigkeit. Er grinste sie an und bewegte sich nicht. Er stand einfach nur da und wartete darauf, dass sie sich ihm näherte. Hermines kompletter Körper fühlte sich vor Grauen kalt an, bei dem Gedanken daran, auf ihn zuzugehen und ihn zu berühren. Daran, wie er sie mit diesen kalten, blassen, mörderischen Händen berühren würde. Daran, ihren Mund auf seinen zu pressen. In seiner Nähe zu sein, ohne ihren Zauberstab auf sein Herz gerichtet zu haben, fühlte sich so verletzlich an, als würde sie ihre Kehle einem Wolf aussetzen. Sie zögerte. »Wie willst du, dass ich dich küsse?« »Überrasch mich«, sagte er und zuckte mit den Schultern. »Ihn überraschen.« Nun, das war eine Chance, eine Gelegenheit, die sie nutzen musste. Sie analysierte ihn schnell. Er provozierte sie. Die komplette Unterhaltung schien dazu gedacht, sie absichtlich wütend zu machen, um zu sehen, wie sie sich unter der Macht, die er über sie hatte, wand. Dieser Kuss war vermutlich dazu gedacht, ihren Hass zu besiegeln. Er erwartete, dass sie sich weigerte und zu stolz war, dass sie nicht dazu in der Lage sein würde, ihren Hass zu unterdrücken, so dass er sie dazu bringen konnte, ihre eigene Bestrafung anzufeuern und er sie mit ihren Emotionen ablenken konnte. Sie durfte ihm das nicht geben. Sie fasste sich selbst. Sie würde nicht verlieren. Sie ging auf ihn zu, beobachtete sein Gesicht aufmerksam. Sie ist ihm noch nie so nah gewesen. Für jemanden, der so begierig auf sie war, sah er nicht wirklich danach aus. Seine Pupillen waren verengt, seine Augen hauptsächlich grau. Er schien amüsiert. Die gebündelte Angst fühlte sich an wie eine Nadel, die ihr in den Rücken gestochen wurde. Ihr Herz klopfte so schnell, dass es sich anfühlte, als ob es an ihren Rippen zerspringen würde. Sie schlang ihre Arme um seinen Nacken und zog ihn zu sich hinunter. Er grinste und ließ sie gewähren. Als sich ihre Lippen fast berührten, hielt sie inne, halb in der Erwartung, ein Messer bis zum Griff in ihrem Bauch zu finden. Es gab einen kurzen Moment der Stille zwischen ihnen. Sie atmeten langsam. Sie waren sich so nah, dass die Luft über das Gesicht des anderen strich. Sein Atem roch nach Wacholder, pfeffrig und durchdringend, wie frisch geschnittener Feuerdorn. Sie betrachtete die Tödlichkeit und die Kälte in seinen Augen. Sie wunderte sich, was er wohl sah, als er zurückblickte. »Mörder sind immer noch Menschen«, sagte sie zu sich selbst. Dann gab sie ihm einen langsamen, süßen Kuss. Sie stellte sich vor, wie sie es für jemanden tun würde, für den sie Zuneigung empfand. Sie ließ ihre Hände in sein Haar gleiten, als sie den Kuss vertiefte. Sie liebkoste seine Lippen mit ihrer Zunge und murmelte leicht gegen seinen Mund. Er schmeckte nach Gin. Es war eindeutig nicht das, was er erwartet hatte. Offenbar waren Überraschungen nicht wirklich sein Ding. Er wurde in dem Moment, als sich ihre Lippen sanft berührten, ersichtlich ruhiger vor Verwunderung und nach einem kurzen Moment riss er sich von ihr los. Jetzt waren seine Augen dunkler. Hermine war sich nicht sicher, ob sie sich über dieses Detail freuen oder sich Sorgen machen sollte. Ihr Herzschlag beruhigte sich etwas. Seine Belustigung war verschwunden und er schien sie plötzlich ernster zu betrachten. »Du kämpfst nicht viel, oder?«, fragte er plötzlich. »Nein, die meiste Zeit meiner Arbeit findet außerhalb der Angriffe statt«, sagte sie. Sie war nicht gewillt, darüber ins Detail zu gehen, was sie tat. Sie war hier, um Informationen zu bekommen, nicht um welche preiszugeben. »Kennst du dich mit Oklumentik aus?« »Ja, Moody hat mich unterrichtet«, log sie. »Ich habe nicht viel Übung, aber er hat gesagt, dass ich ganz gut darin bin.« »Nun, das ist eine Erleichterung. Es wäre recht unpraktisch, wenn du jemals angegriffen werden solltest und sie diese Details, dieses Arrangement in deinem Kopf finden würden.« Er sagte es so ernst, wie sie ihn, seit sie gekommen ist, nicht gesehen hatte. Dann schnaubte er. »Ich hoffe, dir macht es nichts aus, wenn ich es selbst überprüfe, wie gut du daran bist.« Das war die einzige Warnung, die sie bekam, bevor er plötzlich in ihren Verstand eindrang. Hermines Schutzschilde waren errichtet und die Gewalt, mit der er gegen sie fuhr, war genug, um ihrem Kopf das Gefühl zu geben, dass er darin auf einen Gong geschlagen hatte. Er machte damit weiter, gewaltsam gegen ihre Mauern zu schlagen, immer und immer wieder, bis sie vor Schmerzen nach Luft schnappte, während sie ihn draußen hielt. Dann stoppte er und sie wäre fast zurückgestolpert. »Du bist erstaunlich gut darin«, sagte er. Er sah so aus, als ob er tatsächlich überrascht war. Das Kompliment überrumpelte sie. Er schlug abrupt wieder in ihren Verstand ein. Der kurze Aufschub ist ein Trick gewesen. Sie war nicht genügend vorbereitet für eine erneute Attacke. Er fand eine Schwachstelle und schoss mit der Geschwindigkeit eines Pfeils hindurch. Sie versuchte, ihn wieder hinauszuschubsen, aber er bewegte sich so schnell, so weit von ihren Erinnerungen, dass sie es nicht schaffte. Sie konnte ihn kaum abbremsen. Dann zog er sich plötzlich, ohne überhaupt etwas in ihren Gedanken anzusehen, wieder zurück. Sie wäre fast nach hinten gefallen, konnte sich aber gerade noch so wieder fangen, während sie sich mit einer Hand an die Stirn griff und vor Schmerzen nach Luft schnappte. »Es ist ein geläufiger Trick«, sagte er beiläufig. Er sah nicht so aus, als ob ihm der Angriff auf ihren Verstand irgendwelche Mühen bereitet hätte. »Nach einem heftigen Angriff, wenn der Okklument denkt, dass es vorbei ist«, entspannt er sich. »Es ist die perfekte Gelegenheit, um hineinzukommen.« Hermine versuchte noch immer zu Atem zu kommen und konnte nicht antworten, also fuhr er fort. »Wenn du jemals von einem wirklich geübten Legilement verhört wirst, wirst du sie niemals nur mit deinen mentalen Mauern draußen halten können. Wenn du nur ein unbedeutendes Mitglied des Widerstandes wärst, würden sie dich wahrscheinlich nur töten und sich nicht die Mühe machen, reinzukommen. Aber du bist ein Ordensmitglied, Potters goldenes Mädchen. Wenn sie dich jemals zu fassen bekommen, werden sie dich vermutlich zu mir oder zu Cerberus oder sogar zum Dunklen Lord selbst bringen. Ich befürchte, dass du deine Okklumentik-Fähigkeiten verbessern musst.« »Wie?« Ihre Stimme war rau. Sie wusste nicht, dass eine mentale Attacke so mächtig sein konnte. Kein Wunder, dass Harry seine Unterrichtsstunden mit Snape gehasst hat. Ihr Verstand war voller Qual. »Der Trick ist, sie reinzulassen.« »Was?« »Setz ein bisschen Anstrengung ein, aber tu dann so, als ob du einknickst. Wenn sie einmal drin sind, gebe ihnen falsche Erinnerungen oder lenke sie zu etwas hin, das weniger wichtig ist. Du wirst den dunklen Lord niemals aus deinen Erinnerungen raushalten können. Aber wenn er denkt, dass du schwach bist, wird er annehmen, dass er gesiegt hat. Du wirst etwas aufgeben müssen, das wertvoll genug ist, um legitim zu wirken. Wie dem auch sei, dies ist ein Weg, um die Dinge, die am wichtigsten sind, versteckt zu halten.« Hermines Gehirn drehte sich, als sie die Information betrachtete. Natürlich müsste es mehr geben als nur mentale Mauern. Es wäre unmöglich gewesen, dass Cerberus den dunklen Lord für so viele Jahre hinters Licht geführt hat, indem er ihm einfach den Eintritt zu seinem Verstand verweigert hat. »Denk darüber nach, wenn ich nach Informationen über Potter oder Weasley suche. Was könntest du aufgeben, das wie das größte Geheimnis erscheint, das du besitzt?« Legilimentik ist so, als ob man das Haus von jemandem anzündet. Der Verstand verschließt automatisch das, was am meisten beschützt werden muss. Du musst es dir antrainieren, das Gegenteil zu tun. Du musst dich auf das stürzen, was nicht wichtig ist. Übe, diese Erinnerung in deinem Kopf so zu bewegen, als ob du sie verstecken würdest. Ich werde es nächste Woche wieder versuchen. Hermine nickte. Sie hasste den Gedanken daran, ihn wieder in ihrem Kopf zu haben. Aber seine Begründungen waren nachvollziehbar. Es wäre eine unbezahlbare Fähigkeit. Malfoy griff in seine Tasche und warf ihr etwas zu. Sie fing es reflexartig auf. Sie schaute nach unten in ihre Hand. Es sah aus wie ein Ehering, wenn es nicht schwarz wäre. Sie schaute verwundert zu Malfoy auf. »Dein Schutzzauber aus dem 5. Jahr hat mich inspiriert.« Er grinste und hob seine rechte Hand, auf der ein passender Onyxring zu sehen war. »Es wird kurz brennen, wenn ich dich treffen muss. Zweimal, wenn es dringend ist. Wenn es zweimal brennt, würde ich dir raten, schnell zu kommen. Falls du mal Kontakt aufnehmen willst, die Schutzzauber hier lassen mich wissen, wenn du ankommst. Aber sonst sollten wir uns an unseren Zeitplan halten. Gibt es irgendeine Zeit, zu der du weggehen kannst, ohne dass es Fragen aufwirft?« Hermine streifte den Ring über den Zeigefinger ihrer linken Hand. Es war ein einfacher, leicht geometrischer Ring. Nicht glitzernd oder so, dass er die Aufmerksamkeit auf sich ziehen würde. Sie vermutete, dass er einen aufwendigen Bemerk-mich-nicht-Zauber auf sich hatte. »Ich gehe mal dienstags früh am Morgen raus, um Zutaten für Tränke zu besorgen. Ich könnte eine extra halbe Stunde hinzufügen, ohne dass es jemanden auffallen würde. Würde 7.30 Uhr gehen?« Er nickte. »Wenn ich aus irgendeinem Grund nicht kommen kann, dann komm zur selben Uhrzeit am Abend wieder«, sagte er ihr. »Und was ist, wenn ich nicht kommen kann?«, fragte Hermine. Seine Augen verengten sich. Er versuchte zu erraten, was sie für den Orden tat. Nun, Sie war nicht daran interessiert, ihm diese Information freiwillig zu geben. Ich werde 5 Minuten warten und dann annehmen, dass du nicht kommen kannst. Gut, sagte sie matt. Er grinste und rief mit einer Bewegung seines Zauberstabes eine Rolle Pergament herbei. Hier, meine erste Rate, er murmelte und sah sie wieder an. Sie nahm es ihm ab, entrollte es teilweise und warf einen Blick auf mehrere Karten und Baupläne. Ich vertraue darauf, dass Moody den Verstand hat, nicht alles auf einmal zu benutzen, sagte er. Dein Dienst wird eines der behütendsten Geheimnisse des Ordens sein. Du bist nutzlos, sobald deine Deckung auffliegen sollte. Wir werden es nicht riskieren. Gut, sagte er mit kalter Stimme. Dann werde ich dich Dienstag wiedersehen. Über deine Oklumentik. Er verschwand mit einem Ploppgeräusch.